Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Mein heutiger Gast ist geboren in Oberstdorf und aufgewachsen im kleinen Walsertal. Ich treffe ihn heute in meiner Lieblingsaufnahmelocation, der Podcast-Box in der Base 5 in Innsbruck. Er war selbst Athlet, wie schon sein Vater und jetzt auch seine Söhne. Noch viel länger aber ist er Trainer und in dieser Rolle ist er auch heute bei mir zu Gast. Er ist Skisprungtrainer. Er arbeitete am Skigymnasium Stams, war Trainer der Schweizer Nationalmannschaft und leitete mit der Übernahme der deutschen Nationalmannschaft 2008 einen fundamentalen Wandel ein, der den Skispringern sehr viel Erfolg brachte. Dort blieb er ganze 11 Jahre, bevor er zwischenzeitlich persönlicher Trainer von Georg Schlierenzauer war und sich nun seit 2023 wieder beim DSV dem Nachwuchs als Cheftrainer widmet. Aus aktuellem Anlass, den Olympischen Winterspielen, habe ich mich nochmal ins Zeug gelegt, ihn für eine Folge hier zu gewinnen. Denn wir haben uns nirgends anders kennengelernt als bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi, wo er einen seiner wahrscheinlich größten Erfolge als langjähriger Trainer erreichte, als er in der Teamwertung Gold mit seinen Jungs gewann. Ich freue mich auf ein großartiges Gespräch mit einem großartigen Menschen und großartigen Trainer von großartigen Athleten. So, genug Honig ums Maul geschmiert. In diesem Sinne, servus und herzlich willkommen, Werner Schuster.
Hallo Kaya, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Werner, schön, dass du Zeit hast. Wie geht's dir?
Gut, danke. Oh, im Winter ist immer einiges zu tun. Bin ja ein bisschen vielseitiger geworden hier. Nicht nur Trainer, sondern auch am Eurosport-Mikrofon und versuche ein bisschen hier den Zuschauern im Wohnzimmer ein bisschen diese Komplexsportart Skispringen näher zu bringen. Also Winter ist immer voll, aber es macht Spaß.
Ich wollte gerade fragen, vielleicht magst du ganz kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen so einen Alltag von Werner Schuster erklären. Also du bist ja nicht nur Kommentator, sondern auch immer noch aktiv als Trainer.
Ja, der Alltag ist eigentlich kein typischer Alltag, weil es ja natürlich sehr, sehr viel auch in die Wochenenden reingeht und eigentlich gibt es gar kein Wochenende, sondern man macht, was zu tun ist. Die Wettkämpfe sind am Wochenende. Ich habe recht viel Freiraum, ich arbeite ein bisschen von zu Hause aus, viele Telefonate, versuche dann ein bisschen zu koordinieren, einzuwirken, besuche Trainingslager, versuche ein paar Dinge zu steuern und einzuwirken, mir ein umfassendes Bild zu machen und dann Impulse auch geben für Nachwuchs. Dann am Wochenende ist es teilweise in Doppelfunktion, bin ich auf Wettkämpfen und da man aber beim Kommentieren nicht mehr vor Ort sein muss in der heutigen Zeit, Corona sei Dank und ein bisschen unter Anführungszeichen, ja. Dann kann man das auch von zu Hause aus machen über Internet. Und wie gesagt, vieles geht ineinander über und es ist kein Tag gleich wie der andere.
Und Gott sei Dank kollidiert ja der Wintersport nicht mit deinem größten Hobby, dem Golfen, oder? Dafür ist dann im Sommer mehr Zeit.
Ja, es ist nicht ein bisschen Golf spielen, das tut immer ganz gut, ein bisschen Tennis spielen, ein bisschen was anderes machen. Aber wie gesagt, Sport müsste man vielleicht ein bisschen strukturierter machen, wie ich, weil ein paar Tage Sport und dann wieder ein paar Wochen keinen, das macht nicht so viel Spaß. Man müsste ein bisschen strukturierter machen, vielleicht wird es noch.
Wenn es einer weiß, dann du. Werner, am Anfang frage ich immer meine Gäste und Gästinnen oder bitte sie darum, sich privat in 3 Worten zu beschreiben und 3 Worte beruflich. Bei dir wäre es jetzt der Trainer. Manchmal sind es relativ ähnliche Eigenschaften, manchmal differenzieren die sich aber auch sehr. Das ist ganz spannend oft.
Also beides habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ich habe jetzt 2 Worte, sind mir sehr, sehr schnell eingefallen. Und das eine ist authentisch und das zweite ist leidenschaftlich und das dritte überlasse ich dir. Du kennst mich ein bisschen.
Genau, wir schließen den Kreis am Ende, authentisch, leidenschaftlich. Wir schließen den Kreis am Ende. Mir würde jetzt ganz schnell eins einfallen, das ist das Thema Menschlichkeit. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir uns vielleicht auch oder den Kontakt seit Sotschi wirklich aufrecht erhalten haben, weil wir da, glaube ich, eher ähnliche Ansichten haben. Aber ich hebe es mir nochmal für den Schluss aus. Aber ich würde mal, also Menschlichkeit wäre jetzt ein Wort, das mir ganz schnell einfällt.
Ja, was ich vielleicht noch sagen kann, wenn man noch eins sucht, vielleicht hast du noch ein besseres, dann ist gewisse Geradlinigkeit habe ich auch. Das ist manchmal nicht immer bequem, aber ich bin schon manchmal, es wird als unbequem wahrgenommen, aber ich nenne es jetzt mal Geradlinigkeit. Also kompromisslos wäre jetzt zu krass, aber eine gewisse Geradlinigkeit einfach hier. Also dieses Rumeiern im Leben, das bringt nicht allzu viel. Man muss die Dinge auch auf den Punkt bringen können.
Ja, das ist sicherlich auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben. macht man sich nicht immer Freunde. Aber zumindest weiß der andere, woran man ist. Und es ist ja meistens nicht böse gemeint, sondern es ist ja auch eine gewisse Ehrlichkeit, die dahinter steckt, die ich zumindest sehr zu schätzen weiß. Ich war jetzt lange vor allem mit Einzelsportlern, Sportlerinnen am Arbeiten und bin jetzt auch wieder mit Teams mehr unterwegs, was mir extrem viel Spaß macht, ich es extrem spannend finde. Und habe mir natürlich dein Buch Abheben von der Kunst, ein Team zu beflügeln, zu Gemüte geführt. Werner, warum hast du ein Buch geschrieben? Also ich glaube jetzt nicht aus Langeweile, weil du hattest zu der Zeit wahrscheinlich genug zu tun.
Zu der Zeit hatte ich nicht so viel zu tun. Ich habe mir dann nach diesen 11 Jahren als Bundestrainer ein Jahr gegönnt, als ich viel weniger gemacht habe. Da war ich privat im Hintergrund für Gregor Schlierenzauer tätig. Aber sonst hatte ich wirklich mal so was wie eine kleine Auszeit mit 50.
Kreativpause.
Ja, wer kann sich das schon leisten, bevor ich wieder dann zu meinen Wurzeln zurückgekehrt bin und wieder eine Jugendgruppe im Skigymnasium Stammsee übernommen habe. Da ist es dann gereift, aber es war eigentlich, der Grund war eigentlich, als ich gemerkt, ich hatte ein paar so Vortragsanfragen und ich habe jetzt nicht so im Hinterkopf das gehabt, ich möchte jetzt der Welt mitteilen, wie man ein Team führen muss und wie man das machen muss, aber ich habe mal ein bisschen was zusammengeschrieben und habe dann gemerkt, das kommt ziemlich gut an, auch bei Leuten, die nicht Skispringen wollen, sondern auch in der Wirtschaft. Das ist ja eher so ein bisschen gang und gäbe, fast schon eine Überflutung des Marktes. Aber ich habe da ein paar Vorträge gemacht und dachte, hey, das könnte wirklich vielleicht noch mehr Leute interessieren. Und dann habe ich gesagt, hey, dann könnte ich das ja mal niederschreiben. Habe dann Oskar Handor, den Psychologen, mit dem ich 10 Jahre zusammengearbeitet habe, der in der Teamführung tätig ist, habe ich gesagt, Oskar, ich kann das nicht alleine. So, könntest du mir helfen dort? Und hat er gesagt, ja, ich bin dabei. Und er hat eine Riesenfähigkeit im Strukturieren, er kennt mich. Und dann haben wir gemeinsam dieses Buch geschrieben. Und ja, ich habe da meine Grundsätze gebrochen, weil ich habe meinen Athleten, es war ja gang und gäbe, dass auch meine Vorgänger in Österreich oder so, ob das jetzt Toni Innauer war oder Alexander Pointon oder andere, die haben Bücher geschrieben und ich habe meinen Athleten immer gesagt, keine Angst, ich werde nie ein Buch schreiben. Ich habe das dann den Grundsatz gebrochen, aber ich habe dann gemerkt beim Schreiben, es war total, fast schon wie Therapie, im Sinne von nicht, dass ich jetzt Therapie gebraucht hätte, aber ich habe gemerkt, die Zeit geht so schnell und es kommen diese Ereignisse so Schlag auf Schlag, dass man in diesen 11 Jahren einfach, man kann nie stehen bleiben. Mhm. Und wenn man mal ein gutes Wochenende hat, einen Erfolg hat, du hast Sochi angesprochen, es gab ja zum Glück mehrere solche Wochenenden, dann ist eine Woche oder 3 Tage später schon wieder oder 5 Tage später wieder Weltcup. Mhm. Und dann habe ich das alles so nachvollzogen und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht der Mega-Dokumentierer, und ich habe das aus dem Gedächtnis geschrieben. Das glaubt man mir kaum, aber ich habe wirklich viele Dinge aus dem Gedächtnis. Und was ganz gut ist, weil was im Gedächtnis ist, hat ja auch emotional Spuren hinterlassen.
Ist sehr echt.
Und ist sehr echt und habe das aus dem Gedächtnis gemacht. Und es war aber gut, das nochmal nachzuvollziehen. Mhm. Und was noch interessant war, ich habe dann gemerkt, also wenn ich diese 11 Bundestrainerjahre teile, würde ich sagen, die Hälfte war nicht so erfolgreich und die andere Hälfte war sehr erfolgreich. Das Buch handelt eigentlich von der weniger erfolgreichen Zeit. Das heißt, da wurde die Weichen gestellt. Mhm. Und wenn es dann läuft, dann ist es gar nicht mehr so dramatisch, wenn der Zug mal fährt. Mhm. Dann muss man nur schauen, dass man irgendwie auf der Schiene bleibt und nicht abbiegt. Lenkt. Falsch. Mhm. Aber eigentlich fährt es dann. Mhm. Aber bis die Lok mal fährt, sagt immer so mein guter Freund von mir, Franz Neuländer von der Firma Fischer, der sagt immer, die Lok wegfahren, das ist das Problem. Mhm. Und das war auch echt mühsam und da hat es echt, alleine fährt man die Lok auch nicht weg. Aber das waren gerade die Hintergründe, was zu diesem Buch geführt haben und ja, war cool.
Ich glaube, dass man die Lok alleine nicht wegfährt, da kommen wir gleich noch drauf. Es sind Thema System, Thema Team. Jetzt geht dein erstes oder das erste Kapitel lautet, sich seiner Wurzeln bewusst sein. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Titel. Mich hat sofort an den Spruch von Goethe erinnert. Jetzt muss ich gucken, ob ich ihn genau hinkriege. Zwei Dinge sollst du deinen Kindern mitgeben, Wurzeln und Flügel. Was meinst du damit, sich seiner Wurzeln Bewusstsein und vielleicht kannst du ja so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast jetzt auch selbst zwei sehr erfolgreiche, im Sport sehr erfolgreiche Söhne, wo wahrscheinlich die Wurzeln auch ein bisschen eine Rolle spielen werden.
Ja, komplexe Frage. Ich fange mal so an. Ich bin eigentlich ein Gegner davon, weil wenn wir das Buch ansprechen, ich mag das gar nicht, wenn ich so sehe, dass die Leute sagen, so die 5 Schritte zum Erfolg oder die 10 Grundsätze. Mhm. Weil ich finde, das ist anmaßend, so diese Geschichte. Natürlich gibt es ein paar Prinzipien, die ähneln sich, aber das finde ich anmaßend. Und ich finde, Führung ist authentisch, muss authentisch sein. Und es kann inhaltlich, das Gleiche kann bei einer Person wirken und bei der anderen Person wirkt es gar nicht. Und da muss man eben auch den Mut haben, seinen eigenen Weg zu finden und zu seinem eigenen Weg zu stehen. Und deswegen muss ich mir meiner Wurzeln bewusst sein. Mhm. Und deswegen habe ich dem Kapitel auch wirklich Zeit gewidmet. Wer bin ich? Was habe ich für ein Umfeld? Und so, ich hatte jetzt, keine Ahnung, vor kurzem mal so ein Podcast gehört von Miron Muslic, weil er in Innsbruck ein Flüchtlingskind aus Bosnien, der ist Trainer von Schalke 04 ist. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber der hat gesprochen aus der Zeit, als er nichts hatte und so. Der hat natürlich einen ganz anderen Background, wie jetzt zum Beispiel ich hatte oder wie andere hatte. Wenn einer mit 10 seinen Vater verliert oder seine Mutter verliert, ist es wieder ein anderer Background, als wie wenn jemand behütet aufwächst. Und das finde ich, prägt enorm die Persönlichkeit und prägt die Motive und prägt dann auch die Handlungen. Mhm. Und deswegen finde ich, muss man sich seiner Wurzeln bewusst sein. Und bei mir schon eben aufgefallen, dass ich eben auf die Butterseite gefallen bin. Ich hatte ein Elternhaus, das mir wirklich, wo ein gewisses Urvertrauen entstanden ist. Und aus diesem Urvertrauen kannst du natürlich ganz anders agieren auch. Und da kann man auch eben, kann man so sein, wie ich bin, oder man kann auch anders sein, aber ich bin eben so draus geworden. Und deswegen finde ich das so wahnsinnig wichtig, wobei ich gleich dazu sagen muss, weil du die Kinder angesprochen hast, also wir haben jetzt nicht eine Liste abgearbeitet und sagen, diese 8 Werte möchten wir den Kindern mitgeben. Das sind eher so unbewusste Prozesse auch, finde ich. Ja. Also bei mir sind das eher unbewusste Prozesse. Also ich könnte das gar nicht so beantworten, aber es geht halt auch um ein gewisses Urvertrauen, um eine Basis und geht gleichzeitig aber auch was anzubieten und dann die Balance zu finden, den Kindern gleich einerseits irgendwo ein paar Richtlinien zu geben, gleichzeitig aber auch die Freiheiten zu geben, wirklich das zu tun, was sie gerne hätten. Und in die Mischung, glaube ich, macht es ein bisschen aus im Leben.
Mhm. Du sprichst was ganz Wichtiges an, auch in meiner Arbeit, ob es jetzt im Therapeutischen ist, aber immer mehr tatsächlich auch im Sportpsychologischen, dieses Thema Urvertrauen. Und es stimmt, das hat nicht jeder, weil du meintest, so auf die Butterseite gefallen zu sein, das kann ich ganz gut nachvollziehen, wenn man irgendwie aufgewachsen ist und man durfte sein, wie man ist, das war immer okay. Bestes Beispiel, man bringt irgendein hässliches Bild mit aus dem Kindergarten und das ist immer schön. Oder man macht irgendwas und es ist definitiv nicht perfekt, aber es ist gut. Also es ist so, man lernt, egal was ich mache, es ist eigentlich immer ganz gut. Und wenn man dieses Urvertrauen hat, darauf kann man natürlich extrem gut aufbauen. Hat nicht jeder und deswegen fand ich es auch so schön, dieses oder den Titel auch, sich seiner Wurzeln bewusst sein, weil selbst wenn man es nicht hat, aber sich das bewusst macht, was meine Wurzeln sind, kann ich auch lernen, so ein Urvertrauen im Nachhinein auch nochmal aufzubauen oder zu kompensieren, was mir gefehlt hat vielleicht und was ich brauche, um das ein Stück weit auch zu entwickeln. Und das Urvertrauen, das ist ja auch, wie du sagst, nicht nur im Leistungssport wichtig, sondern generell im Leben. Dieses Gefühl, so wie ich bin ich eigentlich ganz okay. Gibt einem extrem viel Selbstvertrauen, glaube ich, für alles, was man macht. Sicherheit.
Ja, natürlich. Also das ist meines Erachtens die Basis und gleichzeitig, wie gesagt, es ist ein Balanceakt auch, die Entwicklung, deswegen ist das Bild mit den Wurzeln und Flügeln ganz gut. Junge Leute müssen ja sich auch ausprobieren können und müssen auch Freiheiten haben, müssen auch Fehler machen dürfen und wenn sie wissen, sie können aber wieder zurückkommen und sie sind dann nicht verloren und die Flügel verbrennen nicht gleich beim ersten Mal zu hoch fliegen, sondern dann kann ich mir vielleicht wieder, versuchen, ein neues Paar Flügel holen. Aber das ist meines Erachtens ganz, ganz entscheidend. Und das ist natürlich bei der Entwicklung von jedem Menschen enorm entscheidend. Und dann kann man immer differenzierter auch agieren und klarer und ja, die Irrwege werden weniger. Aber das ist meines Erachtens, ja, das, nach dem Prinzip, glaube ich, würde ich reflektiere, würde ich das als Basis sehen. War mir nie so bewusst, aber ist mir dann auch beim Schreiben des Buches bewusst geworden.
Ich springe mal ganz kurz nach hinten, weil wo wir gerade beim Thema sind, hinten, weiter hinten im Buch kommt dann das Kapitel Freiraum und Regeln. Was hat es damit auf sich? Mich erinnert das jetzt sehr an dieses Flügel und Wurzel, Freiraum und Regeln. Was bedeutet das in Bezug auf Teamführung.
Ist ja überhaupt, da können wir fast schon in die Philosophie reingehen. Ne?
Gut, dass du studiert hast.
Ja, ein bisschen, nicht allzu viel, aber es war echt eigentlich ein interessantes Thema.
Ja.
Und wenn ich mich recht erinnere, hoffentlich sage ich jetzt keinen Unsinn, aber es gibt ja viele Gedanken, speziell von den Griechen, die vor 2000 vor Christi agiert haben, ob das jetzt Platon war oder wie die alle hießen. Und da gab es mal einen, der hieß Heraklit, und da gab es die Idee, die Welt in Gegensätzen zu erklären ein bisschen.
Mhm.
So quasi warme Dusche hat nur ist nur deswegen angenehm, weil es auch eine kalte Dusche gibt. Wenn es kalt nicht gäbe, dann wüsste ich nicht, was warm ist. Und das kann man ein bisschen weiter spinnen, auch mit dunkel und hell.
Zuckerbrot und Peitsche.
Mit vielen anderen Dingen. Ich finde diesen Ansatz echt interessant irgendwie. Also einfach über das so sich Gedanken zu machen. Und im Endeffekt, ich hatte dann auch ganz interessante Professoren oder Mentoren in meiner Zeit, und einer, der war Arturo Hotz, der ist ein Schweizer, der ist inzwischen gestorben. Ich hatte mal so eine Möglichkeit, so eine Spezialtrainer-Ausbildung zu machen, wo er so war. Das war auch ein bisschen philosophisch angehaucht, und der hat auch immer von Spannungsfeldern gesprochen. Mhm. Er hat immer von dem Spannungsfeld von Sicherheit und Freiheit gesprochen und so. Das habe ich mir gemerkt. Man merkt ja nicht alles, was die Professoren einem so beibringen, aber und ich glaube, dass wir uns immer in Spannungsfeldern bewegen irgendwo, und das ist dann auch das Interessante, irgendwo diese Spannungsfelder irgendwo auszufüllen. Mhm. Und aber in dem Fall war es eben mit den Regeln, wenn man mit dem Team unterwegs ist, da gibt es halt so Disziplinfanatiker und Kontrollfreaks, die wollen alles regulieren, das ist erdrückend. Und wenn ich aber diese mit dem komplett anarchischen Gedanken, glaube ich, komme ich auch nicht vorwärts als Team, wenn jeder macht, was er will. Und irgendwo bewegen wir uns in diesem Spannungsfeld. Und da würde ich jetzt wiederum sagen, gibt es jetzt auch nicht unbedingt jetzt eine Anleitung. Und es gibt ja auch in vielen Denken, auch ein bisschen im deutschen Denken, da gibt es so ein Rezeptdenken. Man möchte so gern so eine, sage ich, wir Sport ist nicht Kuchen backen. Wie kann ich sagen, mit 4 Eier und 300 Gramm Mehl, und dann kommt immer Kuchen raus. Beim Sport und wenn man mit Menschen arbeitet, da gibt es kein Rezept, und mit Menschen arbeiten ist nicht Kuchen backen. Und
definitiv nicht.
Und das ist der Hintergrund.
Machen wir auch nicht gleich Kuchen essen. Also.
Aber, das ist der Hintergrund.
Aber das ist der Hintergrund. Hast du ein ganz praktisches Beispiel, diese Freiräume und Regeln? Mir fällt jetzt, ich meine, eine Situation, die beschreibst du im Buch, Thema Handynutzung. Also jetzt mal so ein ganz praktisches Beispiel. Wo wurden Freiräume geschaffen? Wo gab es aber für dich auch einfach ganz klare, banale Regeln? Die gab es einfach einzuhalten, ohne Diskussion.
Ja, das Handy-Thema ist schon ein paar Jahre her. Inzwischen ist es ja noch komplexer geworden. Aber ich glaube, es braucht einfach, ich habe dieses Beispiel beschrieben, dass ich gesagt habe, als wir gegessen haben, und ich habe das bei einem anderen Team beobachtet haben, da waren einfach 5 Leute am Tisch, war beim anderen Team, und 3 haben ins Handy reingeschaut und 2 ins Tablet, und ich habe dann gesagt, wollen wir das? Und so, und ja, wir müssen doch, und Instagram und die Firmen und die Post und irgendwas, und sage ich, ja, aber der Tag hat doch 24 Stunden, okay, wir schlafen 8 Stunden davon, bleiben aber noch einige Stunden übrig, sage ich, und wir trainieren und wir tun 3-mal am Tag essen. Und was dauert das? Eine halbe Stunde. Und sage ich, okay, schaffen wir es, dass wir, wenn wir in dieser halben Stunde, wenn wir am Tisch sitzen, dass wir mit denen, ist ja toll, dass man mit der ganzen Welt kommunizieren kann. Mhm. Ist ja echt cool, muss man ehrlich sagen. Ist eigentlich ein Wahnsinnstool. Ach. Aber wäre es nicht total toll, wenn man mit den Leuten, mit denen man am Tisch sitzt, in dieser halben Stunde mit denen kommuniziert und dann wieder mit der Welt? Ich muss doch nicht, wenn ich mit den Leuten am Tisch sitze, mit der Welt kommunizieren. Also nur als banales Beispiel. Und gleichzeitig, das ist das klare banale Beispiel. Aber sonst gibt es natürlich viele, viele so Schnittpunkte, auch Stichwort Trainingsgestaltung und drumherum. Ich kann in gewissen Sportarten, gerade im Skispringen, da kann nicht jeder seine eigene Schanze bauen und sein eigenes Ding, da muss man fahren. Ich kann nicht jedem seine eigene Trainingszeit geben, das hat auch Sicherheitsaspekte oder sowas. Und da müssen die Leute auch lernen, was sind jetzt gemeinsame Aktivitäten und wo habe ich auch im Training einen Freiraum, wo ich sagen kann, da mache ich jetzt was für mich. Das mache ich noch zusätzlich, mache ich noch extra Schicht. Also das sind ganz wichtige Räume, aber hängt ein bisschen von der Sportart ab, es hängt von den Menschen ab, es hängt vom Drumherum ab. Und da muss man sich halt eben irgendwo einen Weg suchen als Team.
Hast du die Regeln dann auch oft mit den Athleten besprochen? Also so, was denkt ihr? Also sollen wir mit der Welt kommunizieren, die halbe Stunde Frühstück, oder wollen wir uns unterhalten?
Das habe ich schon besprochen, und das war auch gar nicht so einfach. Also
ja,
da Da sind nicht alle der gleichen Meinung. Und dann ist es dann ungefähr wie mit den eigenen Kindern oder in der Schule oder so. Dann klappt es mal am anderen, sprichst du das an, und dann klappt es mal 1, 2, 3, 4 Wochen ganz gut und dann kommt der Schlendrian wieder und dann musst du wieder auffrischen und irgendwann bist schon, möchtest du das gar nicht mehr sagen, weil du bist gleich wieder der Bösewicht und so. Also das sind so die klassischen Dinge. Also das hat man nicht nur mit den eigenen Kindern, das haben nicht nur die Lehrer mit den Grundschülern, sondern das hat man dann auch wirklich mit erwachsenen Menschen immer wieder die gleichen Grundsatzdiskussionen.
Ja, und desto mehr, desto schwieriger wird es oft. Ja. Jetzt hattest du ja auch keine Mannschaft, sage ich mal, mit 30 Jungs, sondern es war ein bisschen überschaubarer und das ist ganz spannend, wie sich das dann auch verändert. Und da kommen wir auch schon zum Thema Team und Teamführung. Jetzt blätter ich kurz, ich habe ja hier, wie du siehst, dein Buch dabei und habe mir hier ein Zitat rausgesucht. In meinen Augen ist der Trainer die Person, bei der alles zusammenläuft und die letztendlich auch die Verantwortung für die Entwicklung der Athleten trägt. Was verstehst du unter dem System, also wo alles zusammenläuft, ist ja das System. Was gehört da in so einem Team dazu? Was ist das System Team?
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob der Satz genau. Aber ich habe jetzt eine Assoziation dazu und ich denke, das habe ich auch gemeint. Wieder kurz ausgeholt, ich habe einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Und ich glaube, dass das wir sind ja auch doch ein bisschen Weltmeister im Zerlegen. Ja, Analyse ist ja, glaube ich, auch Zerlegen, oder? Mhm. Aber ich glaube, wir vergessen manchmal, das wieder zusammenzubauen. Also Zerlegen sind wir super, in Deutschland auch speziell ganz toll auch. Mhm. Die Wissenschaft ist ja auch sehr, sehr, das ist ja auch eine Errungenschaft der Wissenschaft, Dinge auch in Einzelteile zu zerlegen und manchmal vergisst man aber wieder zusammenbauen und dann, oder man überbetont ein Einzelteil. Und ich denke mir, gerade der Spitzensport hat sich so entwickelt, es geht nicht mehr so, dass wie früher, das ist ja auch gut so, dass ein Trainer einfach vorgibt und alles kann, sondern man muss einfach sich Spezialisten dazu holen. Das ist wichtig und wer das nicht tut, der lässt auch Ressourcen liegen.
Ja.
Aber dann gibt es natürlich eine Eigendynamik. Es ist immer die Frage, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, was ist das Wichtigste? Und im Endeffekt gibt es ja dieses berühmte, banale Bild des Orchesters. Du brauchst einen guten Geiger, du brauchst einen guten Flötisten, brauchst alle, aber wenn die dann gemeinsam spielen, dann kann nicht jeder das spielen, was er gerade Lust hat. Und im Endeffekt geht es darum, dass das gut zusammenläuft. Deswegen gibt es einen Dirigenten dafür. Und der muss eben das im Überblick haben. Und so verstehe ich das auch im Trainerbereich. Also das ist ein gut, meines Erachtens war mein Vorteil von einer wirklich breiten Ausbildung, wenn du studiert hast, wenn du irgendwo auch mal über den Tellerrand drüber schaust, wenn du medizinisch ein paar Grundkenntnisse hast, wenn du psychologisch ein paar Grundkenntnisse hast, wenn du biomechanisch ein paar Grundkenntnisse hast, dann kannst du dich mit den Experten unterhalten. Die können dir nicht ein X für ein U verkaufen. Aber du musst dann, einer muss ja entscheiden, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, wo setzen wir die Akzente und deswegen muss es zusammenlaufen. Und wenn ich gerade hier in dieser BS5 bin, dann finde ich das ja, da trainieren ja auch, sage ich mal, bekanntere Sportler. Ich sage jetzt mal, Athletiktraining ist das eine, aber irgendwann wollen die ja Skifahren oder irgendeine andere Sportart machen. Und da muss meines Erachtens der Techniktrainer Bescheid wissen, was die im Athletikbereich machen. Mhm. Und dieses Aneinanderreihen und Separieren, und das immer auch bei der Psychologie, wenn einer irgendwie eine Wettkampfschwäche hat, dann sagt man, der muss zum Psychologen. Dann sage ich, ja toll. Aber eigentlich ist die hohe Schule, wenn die Psychologie auch ins Training integriert wird und wenn man Bescheid weiß und wenn man das vielleicht sogar interaktiv steuern kann. So meine ich das ein bisschen.
Da hast du ein ganz gutes Beispiel gebracht, tatsächlich, weil wir jetzt schon hier sitzen, ohne zu viel Werbung zu machen. Aber ich mache gern Werbung. Ja. Ich habe hier selber auch schon trainiert in der BS5 und arbeite ja hier auch mit Athleten über die BS5, aber immer im engen Austausch auch mit den Athletiktrainern, der dann wiederum im Austausch mit den Techniktrainern ist, mit, wenn Unfälle passieren, Austausch mit den Ärzten. Also das ist wirklich so dieser interdisziplinäre Austausch, wo alle mit ins Boot geholt werden. Es gibt Experten für ihren Bereich, aber trotzdem gibt es eben diesen Austausch, sodass man auch wirklich weiß, okay, welches Kettenglied ist man gerade und wo soll das auch hinführen und woher kommt es auch. Und ich finde das Bild vom Dirigenten ja auch echt voll cool irgendwie so. Ich meine, am Ende muss ein guter Sound rauskommen, oder?
Ja,
ja. Da müssen halt alle irgendwie mitspielen, denselben Takt halten. Das ist jetzt nicht eines meiner Stärken, aber es muss halt irgendwie jemand geben, der das so ein bisschen anleitet. So.
Ja, das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile.
Richtig, auch eine.
Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht 3 Euro für das Straßenschwein zahlen. Manche Sätze sind einfach wertvoll.
Ja,
einfach.
Sokrates, oder?
Das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ist es wertvoll und um das Bild geht es irgendwo.
Definitiv. In so einem System, also System, die Definition von System, es sind immer mindestens 2 Menschen. So, jetzt haben wir schon mal 2 Menschen. Das heißt, es geht auch um Beziehungen. Die können natürlich, oder zwischenmenschliche Beziehungen, logischerweise können die negativ oder positiv geprägt sein. In deinem Buch sprichst du auch davon, dass Leistung eine Folge von Beziehungen ist und nicht umgekehrt, was ich eine sehr schöne Aussage fand. Was bedeuten für dich die zwischenmenschlichen Beziehungen? Was verstehst du darunter?
Ja, da muss ich aber sagen, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen vom Skispringen geprägt. Ich sage jetzt mal, wenn du eine Skisprungleistung entwickeln willst, dann das ist, sage ich mal, eine Sportart, wo du an ein gewisses Limit gehst. Du machst etwas, was der Alltagsmensch nicht machen kann.
Und sollte?
Ja, nicht unbedingt. Sollte zumindest nicht. Ich werde oft von Leuten, die sagen, oh, ich war ja am Bergisel da oben und da würde ich ja nie runterspringen. Ja, das macht ein normaler Mensch auch nicht. Aber wenn er mal auf einer 10-Meter-Schanze anfängt,
genau,
und dann das methodisch aufbaut und dann das 10 Jahre macht, dann hat er sich so weit hochgearbeitet. Und das ist ja das Spannende, was ein Mensch alles leisten kann, dann kommt ihm das relativ kontrollierbar und normal vor. Aber es ist geprägt von einer starken Vertrauen. Es gibt ja auch immer diese Diskussion, fahren die Leute weg, wenn die Ampel grün wird, warum winkt denn der Trainer, wenn eh die Ampel auf grün geht? Ja, der Trainer winkt das ganze Jahr und im Sommer gibt es keine Ampel. Und wenn der Trainer winkt, dann ist der Sportler konditioniert auf jetzt ist die Schanze frei, jetzt ist der Wind machbar und mein Trainer hat das im Griff und jetzt kann ich meine Bewegung, jetzt kann ich ans Limit gehen, jetzt kann ich riskieren, jetzt kann ich mich weiterentwickeln. Und dieses Vertrauen brauchst du und das ist ein sehr sensibler Sport. Und deswegen ist es auch speziell im Springen vielleicht nochmal wichtiger, wie vielleicht in manch anderen Sportarten, wo ich individueller vielleicht arbeiten kann und jetzt den Trainer vielleicht ein bisschen als Sparringspartner brauche, aber eigentlich, keine Ahnung, ob das im Langlauf oder so ist oder woanders, aber bei so einer technischen, bei so einer koordinativ-technischen Sportart mit einem hohen Risikofaktor, da finde ich, muss auch eine gewisse Atmosphäre herrschen. Du kannst es auch jetzt nicht mit Willen und mit kompletten Einsatz wettmachen. Mhm. Es ist hochsensibel, du brauchst genau den richtigen geistigen Zustand. Und ich glaube, in einer guten Atmosphäre entwickelt man sich besser, kann dieses Vertrauen nochmal verstärken und kann dann auch eben die Leistung auch mal auf ungeahnte Höhen treiben. Weil man weiß ja oft mal gar nicht als Sportler, zu was man zu leisten imstande ist. Und das ist, dazu brauchst du ja eben auch einen Trainer und da muss man, glaube ich, wirklich in der Interaktion gut sein, um das Letzte rauszukitzeln aus den einzelnen Athleten.
Und wie baut man das Vertrauen auf? Das ist natürlich jetzt die nächste Frage. Also da gibt's ja, ich meine, ich hab im Buch, das fand ich ganz schön, Thema Zwiebelprinzip. Ich weiß nicht, soll ich dir die Passage vorlesen oder erinnerst du dich? Ich muss kurz nachdenken, es ist 5 Jahre her. Ich kann dir ja nochmal auf die Sprünge helfen. Also du beschreibst, dass es ganz wichtig ist, eben so ein funktionierendes Kernteam zu haben.
Genau.
Und ich habe das damit sofort assoziiert, okay, wir müssen im Kernteam Vertrauen schaffen. Und jeder kennt ja das Motto Zwiebelprinzip beim Anziehen, wenn es kalt ist draußen, so, dann irgendwann kann man die Schichten loswerden. Du beschreibst es aber andersrum, dass man eigentlich von außen die Schichten aufbaut. Sagst auch, ich bezeichne den Teamaufbau gerne als Zwiebelprinzip. Man kann das von 2 Seiten betrachten, von innen nach außen und von außen nach innen. In unserem Falle gehen wir von innen nach außen und beschreibst eben, wie man versucht, über einen funktionierenden Kern natürlich auch an den Erfolg heranzukommen und dass es nicht andersrum funktioniert. Wie baue ich so einen Zwiebelkern auf?
Da sind wir wieder bei dem Rezept und bei der Anleitung. Das kann ich dir nicht bieten. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man sich das immer wieder bewusst machen muss, was will ich eigentlich? Und das ist mein Kern. Und dann kann ich mir überlegen, was brauche ich dazu für Schicht für Schicht. Und dann komme ich halt immer ein bisschen vom Wesentlichen zum bisschen Unwesentlichen, darf ich nicht sagen, aber vom Wichtigen zu den Hilfsmitteln und da muss ich eben schauen, dass ich da aber nie den Überblick verliere. Ich darf, weil manchmal ist man dann, bleibt man irgendwie bei der 6. Schicht hängen und findet dann die 6. Schicht so wichtig und verliert den Kern aus den Augen. Mhm. Und was zwischenmenschlich anbelangt, ja, da kann ich jetzt keine so Rezeptantwort geben. Ich denke mir, was macht ein Trainer aus? Ich habe das Glück gehabt, dann, ich habe tolle Athleten trainiert und da habe ich viel gelernt, auch von den Athleten. Und im Jugendbereich habe ich das Glück gehabt, dass ich Gregor Schlierenzauer trainieren durfte, aber noch ein paar andere, die auch wirklich Talent hatten. In Deutschland habe ich wieder ganz andere Athleten kennengelernt mit Severin Freund und Andy Wellinger, wo ich die meisten Berührungspunkte hatte, aber natürlich auch mit vielen anderen Athleten. Und dann komme ich wieder zurück nach Stams und dann kriege ich in 14 Jahren diesen Stefan Embacher, der jetzt bei Olympia gute Karten hat und das schon mit 19 Jahren. Und ich habe nach ein, zwei Monaten gemerkt, wow, das ist ein ganz was Besonderer. Und der hat mich an viele Dinge erinnert. Und ich habe dann auch gemerkt, wir haben dann auch mal kurz gesprochen, wir haben 3 Jahre zusammengearbeitet, von 14 bis 17. Übrigens eine sehr wichtige Phase, genau wenn du die Leute durch die Pubertät bringst.
Spannende Phase.
Und das ist natürlich schon wichtig, wenn man habe natürlich einen Startvorteil gehabt, aber in letzter Konsequenz brauchst du natürlich, weil jeder spricht immer von Sozialkompetenz, ja, die brauchst du mehr denn je, aber in letzter Konsequenz, also das muss man mit Fachkompetenz beginnen. Und wenn ein Sportler merkt, der Trainer, der hat Ahnung, der hat Erfahrung und das, was der sagt, das ist ja Wahnsinn, das trifft er immer ein, dann baust du natürlich ein Riesending auf. Und wir sind jetzt schon fast schon so weit, können wir das nächste Prinzip, das Pendelprinzip. Das Pendel im Leben schlägt immer wieder mal nach links oder nach rechts aus und die Wahrheit liegt meistens in der Mitte. Und man hat mal irgendwann, hat man alles auf Fachkompetenz aufgebaut und hat die Sozialkompetenz vergessen. Inzwischen sind wir fast schon so weit, dass man meinen, die Sozialkompetenz ist viel, viel wichtiger wie die Fachkompetenz. Es ist das eine ohne das andere nichts. Und wenn erstmal muss ein Sportler merken, der hat Ahnung, der weiß genau, von was er spricht. Und dann kannst du natürlich über die Jahre auch das Vertrauen aufbauen. Und natürlich musst du es aber, du kannst nicht mehr wie damals, wie vor 50 Jahren, von oben reintrichtern und in die Leute reinhämmern, sondern du musst es mit kleinen Schritten, mit kleinen Häppchen und mit einer hohen Sozialkompetenz deine inhaltliche Kompetenz einfach rüberbringen.
Ich glaube, du betonst ja mal, es gibt kein Rezept und du wirst mir auch keine Zutaten nennen können. Was man aber, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man gerne und gut kommunizieren möchte, ja, können sollte. Also ich glaube, Kommunikation ist schon so ein Punkt, der in deiner Arbeit eine große Rolle spielt und gespielt hat. Ich meine, jetzt so als übergeordneter Begriff zu diesen Zutaten, die wir nicht nennen wollen oder können, weil sie immer so unterschiedlich ist. Aber Kommunikation ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Es ist ein extrem wichtiger Punkt und ich habe auch bei System, ich habe es versucht, nicht zu kompliziert zu machen. Es braucht eine gewisse Grundstruktur, wer hat was zu tun in einem Team, wer macht welchen Part und ich brauche natürlich eine gewisse inhaltliche Kompetenz, aber dazwischen ist auch die Vernetzung entscheidend. Und wie bringe ich es rüber? Und mir fallen da immer so spontan so Zitate ein, jetzt bei der Olympia, im Zuge der Olympischen Spiele, da gibt es dann auch wieder mal geschichtliche Dinge und der erfolgreichste Österreichische Olympionike ist Felix Gottwald und der ist, sein Trainer war damals Günter Kromeczek, der ja leider tragisch verunglückt ist. Und der Felix hat mal erzählt, auch in einem Rückblick, wie das war, vor 2006 als Olympiasieger wurde, und er hat gesagt, er hat einen schlechten Start gehabt. Und er war schon ganz fuchsteufelswild und sein Trainer hat ihn mit einer einzigen Frage entschärft, seine ganzen Zweifel. Er hat gesagt, sein Trainer hat zu ihm gesagt, wer soll dir vertrauen, wenn du dir selbst nicht vertraust? Und das sind die Schlüsseldinge. Das ist ein Satz und man könnte von außen aber reinhämmern, mach das und jetzt tu mal das und dann vielleicht auch vielleicht sogar mit einer gewissen Vehemenz das fordern und man würde vielleicht auf Ablehnung stoßen. Mit einer Gegenfrage im Sinne der Kommunikation hat er ihn zum Nachdenken gebracht. Und da, glaube ich, muss wahnsinnig viel investiert werden. Und in der heutigen Zeit noch mehr. Mhm. Die Menschen sind überfrachtet, die jungen Leute sind überfrachtet, die haben irrsinnige Schwierigkeiten, der Tag ist zu kurz, um ihre Aktivitäten, um ihre Kommunikation zu erledigen, auch bei Social Media und weiß Gott was. Und da ist man einfach, und dann werden sie sensibel natürlich, weil wenn man überfordert ist, dann wird man extrem sensibel und verunsichert. Man braucht Guidelines und es ist extrem mühsam, aber da muss man extrem viel investieren und dann erreicht man die Leute. Mhm. Und wenn du die Leute mal wieder erreicht hast, dann kann man auch wieder was Besonderes machen. Aber da muss man mehr investieren wie früher.
Und es sind ja auch immer gerade in Teams unterschiedliche Individuen. Also macht es unheimlich spannend, aber macht es ja noch mal komplexer und auch anspruchsvoller. Thema Individualisierung. Wie bist du da vorgegangen, Athleten unterschiedlich zu führen? Individualisierung zum einen zuzulassen, zum anderen aber auch Regeln für alle zu haben. Also du hast ja vorher ein paar deiner Athleten angesprochen. Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch. Da hast du zum Beispiel Andreas Wellinger und Severin Freund als sehr unterschiedliche Athleten auch beschrieben. Hast du da Beispiele dafür, wie du dann auch mit der Individualisierung umgegangen bist?
Also grundsätzlich muss ich vorausschicken, ich sage jetzt mal auch selbstkritisch, es gibt keinen Trainer, der alle Athleten abdeckt in einem Team. Also auch wenn man glaubt, man ist der Super-Duper-Coach, aber du bist nicht für alle der Super-Duper-Coach. Und wenn du irgendwo, und es ist einfach menschlich, dass man zu manchen ein bisschen schneller an Draht findet und zu manchen weniger schnell. Ja, und das ist natürlich nicht so einfach, wenn es jetzt in dem Fall Bundestrainer und du hast jetzt eine Gruppe und du möchtest alle voranbringen. Was du machen kannst, wenn du einen gewissen Erfahrungsgrad hast und offen bist und quasi lebenslanges Lernen versuchst, dich zu erweitern, dein Spektrum, dann kriegst du einen höheren Abdeckungsgrad. Und wenn ich vielleicht am Beginn meiner Trainerkarriere für 50% ein sehr guter Trainer war und für 50 nicht, dann würde ich sie zum am Schluss bin ich schon auf eine ganz gute Quote gekommen. Und ich würde sagen, ich habe sie vielleicht auf 70, 80% hochgegeben. Mhm. Aber auf 100 werde ich nie kommen, glaube ich. Also da gibt's immer Limits. Das muss man sich aber bewusst sein. Und dann ist natürlich ein Vorteil, Wenn du ein Trainer-Team hast, dann musst du auch den Mut haben, und das hatte ich. Ich habe mich nie gescheut, auch starke Leute in mein Team zu holen. Wir kennen das. Es gibt auch andere, die holen gern Schwache, damit sie selber nicht gefährdet sind. Ich habe mich nie gescheut, starke Leute in mein Team zu holen und habe auch ausgelagert und habe gesagt, okay, mach du den, und ich habe mich dann zurückgehalten. Und das ist dann auch euer Erfolg, und ich habe schon gelenkt ein bisschen im Hintergrund. Ich wollte den Überblick haben, weil sonst, wenn man alles auslagert, dann ist
gut,
man
gut, ist ja auch deine Verantwortung.
Wenn man alles auslagert, ist man irgendwann nicht mehr Chef. Und das habe ich halt, so habe ich halt versucht, auch diese Ressourcen in einem Team zu nutzen. Und wenn ich gemerkt habe, auf der zwischenmenschlichen Ebene gibt es vielleicht einen anderen Trainer, der vielleicht mehr Wirkung erstellt, dann habe ich das auch gemacht. Im Sinne des, in letzter Konsequenz geht es immer darum, es geht nicht, dass es mein Erfolg ist, sondern es ist im Sinne des Athleten. Wir sind ja nur Dienstleister und versuchen, den Athleten zu helfen. Und ich muss halt irgendwie Mittel und Wege finden, dass ich den Athleten bestmögliche Voraussetzungen zukommen lasse.
Genau dazu fand ich ein Beispiel, wo es um Athleten geht, wo ich schmunzeln musste. Und ich finde es ja total schön, wenn so die Möglichkeit besteht, Individualisierung zuzulassen. Weiß aber auch, es kann natürlich auch in einem Team zu einer Spaltung beitragen, wenn man nicht wieder offen, transparent kommuniziert.
Genau.
Und
kommt da selber dein Freund, wo er nach München gezogen ist.
Richtig. Sollen wir Systemtreue bewahren oder Raum für individuelle Lösungen schaffen? Oft traut man sich nicht, maßgeschneiderte Lösungen zuzulassen, aus Angst, das System zu verunglimpfen. Aber wir haben keine andere Wahl. Ziel ist es, vorhandene Athleten bestmöglich zu fördern und zu entwickeln. Und dementsprechend durfte dann der Severin Freund nach München ziehen.
Ja, aber da müsste man eigentlich weit ausholen.
Ich weiß, das Kapitel ist auch
spezielle Geschichte. Ich bin nämlich eigentlich, muss ich ganz klar sagen, um jetzt nicht zu weit auszuholen, aber bin ich eigentlich ein Freund von einer gewissen Zentralisierung. Ich glaube, es ist im Spitzensport, wenn man ehrlich ist, es ist einfach wirkungsvoller, wenn die Besten zusammen trainieren. Und das ist eigentlich ein großes Problem im Sport, dass schon ganz jung meinen die Eltern und die Trainer, dass man individualisieren muss und jeder muss seine eigene Insel haben. Und es ist aber eigentlich dann eher die Komfortzone, man ist nicht so gefordert. Also ich glaube, man muss das zentralisieren. Es gab aber damals eine Spezialgeschichte, da haben wir eben auch angefangen, auch die Leute zusammenzuholen und haben wollten eigentlich, dass der Severin Freund nach Oberstdorf geht, und er hat gesagt, nee, er muss nach München, er war nicht bei einer Behörde und er möchte studieren und irgendwie. Und dann haben wir halt nachgedacht, was könnten wir tun? Haben wir gesagt, pass auf, so können wir dich nicht fördern, du musst dich zumindest 3 Tage in der Woche musst du dich in Oberstdorf einer der Gruppe anschließen. Und du kriegst aber 2 Tage Freiraum. Und dann, ja, wie soll ich das finanzieren? Ja, mal finden wir. Und haben wir nachgedacht und dann hat er das zuerst mal widerwillig gemacht und hat aber nach 2-3 Wochen gemerkt, weil der Severin ist ein sehr schlauer Athlet, das tut ihm gut. Und das war dann in letzter Konsequenz das Erfolgsmodell schlechthin. Er war nicht die ganze Zeit wahnsinnig zusammengesessen, sondern er hatte 3 hochkonzentrierte Tage, hat dann noch, weil er selbstständiger Reifathlet war, 2 Einheiten zu Hause gemacht und es war genau die richtige Mischung zwischen Zentralisierung und Individualisierung. Und da sollte man sich nicht scheuen, solche Lösungen zu suchen und kreative Lösungen. Die stand auch in keinem Buch drin. Mhm. Die haben wir damals, sportliche Leiter, Horst Hüttl und ich, und zusammen mit Severin erarbeitet. Mhm. Und im Nachhinein konnten wir dann sagen, das war ein Erfolgsmodell. Mhm. Aber der Mut hat es ausgezeichnet, auch so eine Lösung zu suchen. Und es bringt nichts, es im Prinzip durchzusetzen, nur des Prinzips Willens.
War natürlich, wie du sagst, ich meine, vielleicht auch ein bisschen Glück, auf der anderen Seite sehr viel Erfahrung, sehr viel sich damit auseinanderzusetzen und auch, weil wir ja gerade Thema Individualisierung haben, sich mit dem Mensch hinter dem Athleten auseinanderzusetzen. Du hast beschrieben, dass Andreas Wellinger eher der Typ war vom Talent zur Arbeit und Severin Freund eher der Typ vom Arbeiter zum Talent und beschreibst auch in deinem Buch, wer nur einen Athleten sieht, bekommt Leistung, wer den Menschen sieht, bekommt Potenzial. Das fällt mir jetzt hier gerade so, du überlegst, erinnerst dich vielleicht nicht mal an den Satz, ich weiß auch nicht, ob es ein Zitat war, aber sinngemäß habe ich das so in dem Buch rausgelesen und das scheint ja bei Severin Freund gewirkt zu haben. Also man hat seine Bedürfnisse als Mensch zumindest ernst genommen, ein Stück weit einen guten Kompromiss gefunden und somit extrem viel Potenzial geweckt.
Ich merke schon, du hast dich sehr intensiv beschäftigt und sehr stolz auf dich.
Ja, Werner, wenn du in meinen Podcast kommst, da wusste ich, da muss ich mich gut vorbereiten.
Ja. Nee, der Severin ist ein sehr strukturierter Mensch. Das ist natürlich, für ihn war das jetzt die maßgeschneiderte Lösung für einen anderen Athleten. Jetzt nicht für Andy Welling, aber für einen anderen Athleten wäre das vielleicht schon zu viel Freiraum gewesen und er hätte in den 3 Tagen schon so viel Unsinn angerichtet, dass ihn die 3 Trainingstage auch nicht gerettet hätten.
Studentenstadt, Max Vorstadt.
Zum Beispiel, aber er hat, für ihn war es eine maßgeschneiderte Lösung. Super, also für Serien lasse ich nichts kommen. Das war auch ein Schlüsselathlet in meiner Bundestrainerkarriere, weil er dann vorangegangen ist, wirklich eigentlich einer von vielen war und sich hochgearbeitet hatte. Und das hat dann einen unglaublichen Effekt ausgelöst, quasi den anderen zu sagen, hey, wenn ihr auch so gut arbeitet, dann könnt ihr es auch schaffen. Und das, ja, den Mut haben wir gehabt, aber das konnte man mit ihm machen. Andy Wellinger ist jetzt nicht unstrukturiert, aber er hat wirklich vom lieben Gott ein bisschen mehr mitgekriegt an Begabung, an Talent, an was man als gängig unter Talent, das ist wieder ein eigener Podcast, was ist ein Talent, aber im Sinne von motorischen Fähigkeiten, nicht in der Richtung. Und Andi hat aber relativ schnell begriffen und hat sich dann auch viel an Severin orientiert, was es braucht, um die Spitze zu kommen. Und jetzt ist schon von der Ferne beobachte ich manchmal, hat er schon manchmal fast das Spitzbübische und Lausbübische eigentlich fast verloren. Da muss man auch mal aufpassen, vor lauter Arbeit und vor lauter Struktur, dass man seine Wurzeln dann vergisst. Mhm. Und Andi ist am stärksten, wenn er hat einen guten Instinkt und man darf diese Instinkte nicht verschütten oder diese Instinkte nicht wegarbeiten. Man muss diese Instinkte auch zulassen und es geht nur ein bisschen Grundstruktur und deswegen muss man wieder ein super Beispiel für maßgeschneiderte Lösungen und das fällt mir zu diesen Athleten ein und da haben wir, glaube ich, ein paar ganz gute Schritte gesetzt.
Ja, vielen Dank, Werner, auch für die tollen Beispiele, auch vor allem, was ich spannend finde, auch noch aktiver Athleten und ich finde das ein ganz schönes Beispiel, dass man wirklich aufpassen muss und immer wieder mal auch an die Wurzeln zurückerinnern. Das mache ich auch ganz oft in meiner Arbeit. Wenn es zum Beispiel mal Licht läuft, überlegen, okay, was war früher anders? War vielleicht mehr Lockerheit da, mehr Leichtigkeit? Also was war früher mehr da, was vielleicht verloren gegangen ist? Aus was für Gründen auch immer. Ich meine, man entwickelt sich auch weiter, auch als Mensch. Auch der Andreas Wellinger ist ja auch erwachsener wahrscheinlich geworden, älter geworden. Aber manchmal ist dieses kindliche, jugendliche, diese Leichtigkeit, wo man einfach auch weniger denkt, oft, was im Sport oft sehr hilfreich ist, weil wir wissen ja, Denken verlangsamt, ist das ja ganz, ganz spannende
Dazu passt jetzt echt was Gutes. Ich habe eben als Eurosport-Experte versuchen wir das, den Leuten das ein bisschen näher zu bringen, das Skispringen. Und im Moment ist ja der dominierende Mann, ist Domen Prihuc. Und ich war selber noch Bundestrainer, da war dieser Lausbub mit 17, 18 Jahren, hat die Welt, die Skisprungwelt auf den Kopf gestellt und ist mit seinem spektakulären Stil an die Spitze geflogen. Mhm. Und dann auf einmal ging es aber nicht mehr so beim Springen. Und es hat viele Jahre gedauert und man hat sich gedacht, hui, das außer Skifliegen kann der nichts. Und jetzt zertrümmert der alles. Und dann kriegen wir da Interviews eingespielt. Mhm. Ich kenne seinen Bruder besser, weil der Peter Prihuc war da immer der Dauerkonkurrent von Severin. Und in Domen habe ich immer so als fast schon vom Lausbub eher Richtung Rotzlöffel in Erinnerung, aber soll es nicht zu negativ rüberkommen. Nee, aber schon einer, der mit allen Wassern
gewaschen ist. Mein Spitzname früher war auch mal Rotzlöffel.
Auf jeden Fall ist der, wenn du den jetzt hörst, gell, der gibt unglaublich reflektierte Interviews. Mhm. Und der hat ein paar Mal diesen Satz gesagt, kurz vor der Schanzenfräsiger, da sagt er, ich versuche das Kind in mir herauszukitzeln. Hat er wirklich diesen Satz gesagt? Ja. In diesen Interviews. Und ich versuche mich daran zu erinnern, weil ich gesagt habe, Druck und irgendwas. Und ich versuche mich immer jetzt jeden Tag daran zu erinnern, warum habe ich eigentlich Skispringen angefangen? Und mit welcher kindlichen Freude bin ich? Mhm. Und dieser banale Satz, der hat ihn wahrscheinlich 8 schmerzvolle Jahre gekostet, wo er eine Durststrecke hatte oder 6 schmerzvolle Jahre. Und den hat er jetzt wieder gesagt, nach dem Sieg in Willingen vor kurzem, vor den Olympischen Spielen. Ich versuche hier die kindliche Neugierde, das sind meine ersten Spiele, ich versuche die kindliche Neugierde mich nicht nehmen zu lassen. Und das finde ich total interessant, dass aber die Leute für diesen Satz 6, 7, 8 Jahre brauchen, bis sie wieder zu dieser Wurzel zurückkehren, finde ich super spannend.
Vielleicht hat er eine gute Sportpsychologin
gehabt. Ja, vermutlich. Soll es in Slowenien auch geben? Das, oder?
Ja, definitiv. Inzwischen ist es ja auch wirklich international, glaube ich, auf dem Niveau gibt es noch weniger Athleten, die zumindest nicht einmal Sportpsychologen oder Mentaltrainer gearbeitet haben oder was lesen. Und mir fällt dazu auch der Spruch ein, ich weiß gar nicht, warum der eigentlich nur auf Männer zugeschnitten ist, aber ist das Kind im Manne tot, ist der Mann tot.
Also, okay.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Kindliche aufrecht zu erhalten, weil als Kind ist halt vieles leichter. Ja? Man muss sich noch nicht so viel mit Regeln, mit Verantwortung übernehmen, mit Druck, mit Bewertungen. Es geht ja immer um Bewertungen und deswegen ist es ganz spannend, wie er es auch beschreibt. Er versucht wieder diese kindliche Leichtigkeit und das finde ich ja im Skispringen auch extrem faszinierend, auch wenn ich da sicherlich keine Expertin bin, wie du weißt, in dieser Sportart. Aber es geht ja ganz viel in den Interviews um so Gefühle und also wirklich so ganz komplexe, wenig greifbare Nuancen, warum es läuft oder warum es nicht läuft. Und deswegen finde ich es spannend, wenn da so eine Durststrecke war und er für sich irgendwie wieder erkannt hat, okay, warum habe ich das angefangen? Und für diesen Moment mental diese Leichtigkeit wiederherzustellen, da passiert ja auch neuronal dann ganz viel und so eine Leichtigkeit im Kopf zu haben von der Einstellung her. Und
das ist vielleicht auch wieder ein guter Aufhänger dafür, dass es eigentlich viel mehr im Leben, aber speziell im Spitzensport um den Weg gehen muss. Und da habe ich wieder eine Assoziation, weiß nicht, ich hab in Österreich auch gute Sportler trainiert, aber ich habe Morgenstern nie trainiert, ich kenne ihn ein bisschen und der hat das mal vor kurzem gesagt, weil er ist vor 20 Jahren der letzte österreichische Olympiasieger und der hat gesagt, Olympiasieger zu werden, war viel interessanter als Olympiasieger zu sein.
Ja.
Und das ist jetzt eigentlich hochinteressant, wenn man über das nachdenkt. Mhm. Und wenn man diese Dinge auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen würde wieder, dass diese Persönlichkeitsentwicklung, diese Grenzerfahrungen, dieses Miteinander, dieses Erlebnisse teilen, dann kommt gleich viel und vielleicht sogar mehr Erfolg raus, als wenn man immer nur ergebnistechnisch, sage ich mal, den Lebensinhalt darauf abstimmt, es hat nur Sinn gemacht, wenn ich eine Medaille mache oder nicht. Es hat immer Sinn gemacht. Mhm. Es hat auch für die Sinn gemacht, den Spitzensport zu betreiben, die nicht eine Medaille gewonnen haben, weil sie haben über sich selber wahnsinnig viel gelernt und sie können das dann vielleicht auch in anderen Lebensbereichen auch ummünzen.
Absolut.
Und wenn man das überhaupt mehr in den Mittelpunkt rücken würde, wäre besonders im deutschen Sport wichtig, aber da gibt es natürlich ein paar Schreibtischhengste, die nur Medaillen zählen, aber im Endeffekt, wenn man das mehr in den Mittelpunkt rücken würde, das würde extrem helfen und dann würde man auch vielleicht ein bisschen den negativen Anstrich vom Leistungssport bekämpfen können. Mhm.
Bin ich ganz bei dir. Tatsächlich, ja, es sind ja immer nur in Anführungszeichen 2 Minuten Podium. Witzigerweise habe ich wirklich öfters jetzt diese 2 Minuten Podium gehört im Podcast bei Jan, im Podcast von Jan Frodeno mit Alistair Brownlee, der sagt, es sind nur 2 Minuten Podium. Und er versucht, den Prozess zu genießen. Jeden Tag, das Training, die Regeneration, kleine Belohnungen sind ihm viel wichtiger, im Prozess dahin zu kommen. Und dann sind es wieder nur 2 Minuten Podium. Also es ist ja nur eine Momentaufnahme. Und da bin ich ganz bei dir, wenn man mehr den Fokus auf diesen ganzen Prozess als etwas extrem Wertvolles und mehr kleine Zwischenerfolge einbaut, die ja auch entwicklungsorientierter sind. Ich arbeite mit Athleten eigentlich immer mit 2 Zielen auf Wettkämpfe. Es gibt natürlich ein Ergebnis, das ist ganz klar. Aber es gibt auch ein Prozessziel, also was man sich selbst vornimmt in seiner Entwicklung, ob man das schafft im nächsten Wettkampf zum Beispiel. Und das ist ganz schön, weil diejenigen, die sich natürlich oder die erfolgreich sind, diese Prozessziele auch zu entwickeln, die werden ja generell auch besser oder entwickeln sich weiter und schöpfen da auch mehr Potenzial aus.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Sport im Kopf Teil 1 von 2 mit Werner Schuster, dem ehemaligen Trainer der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft. Das nächste Mal sprechen wir darüber, wie man eine stabile Beziehung mit Athletinnen aufbaut, um Vertrauen, Mut und Sicherheit im Team zu schaffen. Welchen Einfluss und Möglichkeiten haben hier Trainer oder auch Sportpsychologinnen? Außerdem gehen wir auf die Rolle des Trainers als Führungsperson ein. Wie schafft man es, eine Balance zwischen Rahmen und Freiheiten zu erreichen? Wie schafft man Räume für Entwicklung? Und zuletzt sprechen wir natürlich aus gegebenen Anlass den Olympischen Winterspielen 2026 darüber, was es braucht, Medaillen bei Großevents zu gewinnen und was einem in Erinnerung bleibt. Die Medaillen oder Momente mit Menschen. Lieber Werner, vielen Dank für Gespräch Teil 1.